Wir haben aber eben schon 2008 uns zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen gemeinsam etwas tun, um Klarheit zu schaffen, um die FM-Branche als das sichtbar zu machen, was sie nämlich eigentlich wirklich ist. Ein Jobmotor für 5 Millionen Menschen. Was uns immer noch fehlt im Facility Management ist allerdings ein wirklich passgenauer Ausbildungsberuf für FM Allrounder. Und auch da setzen sich die Möglichmacher seit Jahren für ein, um hier wirklich junge Menschen schon einen klaren Weg in ein datengetriebenes, zukunftsorientierten Beruf aufzuzeigen und zu ermöglichen. Diese Anforderungen, die wir jetzt spüren unter New Work, brauchen aber natürlich unbedingt neue Vertragsmodelle. Also mit den starren Leistungsverzeichnissen, wie wir sie früher gekannt haben, oder auch den relativ kurzen Ausschreibungszeiten von 3 Jahren plus 2, kommen wir nicht weiter. Das passt einfach nicht mehr zusammen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
An unserem Kerngeschäft hat sich nicht so viel geändert. Das sagt Dr. Christine Sasse und meint damit das Bild des Facility Managements. Noch immer haftet der Branche das Klischee vom Hausmeister an. Dabei sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes werden erwirtschaftet. Jeder 10. Erwerbstätige in Deutschland arbeitet in diesem Bereich. 130 Milliarden Euro an Wertschöpfung pro Jahr. Wir sprechen über KI und Robotik, einen Piloten für den Münchner Flughafen, Ausschreibungen und starre Vorgaben. Christine Sasse erzählt über den FM Allrounder, einen neuen Beruf, der etabliert werden soll. Dies treibt sie als eines der Gesichter der Initiative Die Möglichmacher Facility Management mit voran. Spannend. Dr. Christine Sasse ist eigentlich Ärztin. Heute führt sie im Familienverbund das Unternehmen Dr. Sasse Gruppe mit 10.000 Mitarbeitern aus 90 Nationen. Frauen in Führungsrollen. Hier klar beabsichtigt und damit auch direkt die Nachfolge geregelt. Der Podcast zeigt, dass es um weit mehr geht als um Technik und Prozesse, nämlich um Menschen, Führungskulturen, die Pflege von Gebäuden, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten. Alles, was Kosten senkt und Qualität hebt, ist die Zukunft, sagt Dr. Christine Sasse. Und mit diesem Satz geht es mit einem Blick in die Zukunft direkt in den Podcast. Besondere Aufmerksamkeit bitte jetzt und hier auf die Stadtwerke Leipzig. Unser heutiger Partner hat genau das, was Sie jetzt brauchen. Lösung. Wohin Sie damit kommen? Gut durch die Zukunft. Was Sie dafür machen müssen? Einfach an die Leipziger Stadtwerke wenden. Der Kontakt steht in den Shownotes oder funktioniert über die Homepage www.l.de/stadtwerke/geschäftskunden. Um was es konkret geht? Um die optimale Energienutzung Ihrer Immobilie, um erneuerbare Energien, um eine umfassende Beratung zu allen Fragen rund um die Energie. Also schnell Kontakt aufnehmen zu den Leipziger Stadtwerken für eine nachhaltige Zukunft. Immobilieros Podcast in München. Mir gegenüber sitzt Dr. Christine Sasse von der Sasse Gruppe. Guten Tag.
Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns in München im Headquarter der Dr. Sasse Gruppe. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch und fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Wenn Sie den Begriff Hausmeister hören, denken Sie was?
Dass Sie mich provozieren wollen. Ja, danke für diese Steilvorlage. Da kann ich nämlich sehr gut was gleich mal richtig rücken. Der klassische Hausmeister, das ist genau der Begriff, den die meisten Menschen sofort im Kopf haben, wenn sie den Begriff Facility Management hören. Und das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Die meisten sagen das deswegen, weil sie sehen können, was ein Hausmeister tut. Sie sehen, dass er Mülltonnen schiebt, dass er Türen aufschließt. Übrigens, das Türen aufschließen, das passiert ja heute meistens auch elektronisch über Zugangskontrollsysteme. Und da sind es dann nämlich die Empfangskräfte bei uns, die das Zepter dafür in der Hand haben. Und da sind wir jetzt auch beim Kern schon. Im Facility Management arbeiten unwahrscheinlich viele Berufsbilder zusammen, damit Gebäude, damit Infrastruktureinheiten überhaupt nutzbar werden für die Menschen. Da muss man sich vorstellen, dass an keinem Flughafen, an keinem Bahnhof, keine Industrieanlage oder Krankenhaus würde irgendwie nutzbar sein und funktionieren, wenn nicht eine Vielzahl von Berufsbildern in diesen Gebäuden zusammenwirken würden. Also es sind rund 5 Millionen Menschen in Deutschland, die in der FM-Branche beschäftigt sind. Und das ist jeder 10. Erwerbstätige in Deutschland. Da wird ganz schnell klar, dass das nicht alles Hausmeister sein können. Ja.
So, also damit haben wir das Thema für diesen Podcast jetzt gleich am Anfang schon mal abgesteckt. Sie sind nicht nur in der Dr. Sasse-Gruppe aktiv, dazu kommen wir dann noch, also alle bitte nicht aufgeregt sein, wir sprechen dann auch noch über die Dr. Sasse-Gruppe. Ich möchte aber mit Ihnen als eines der Gesichter der Initiative Die Möglichmacher Facility Management auch sprechen. Das ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, vielleicht machen wir es gleich mal am Anfang. Ich habe gelesen, Sie korrigieren mich bitte, wenn die Zahlen falsch sind, über 200.000 Menschen gehören dazu, die 2024 10 Milliarden Umsatz gemacht haben. Was muss man über diese Initiative wissen? Was ist das Ziel der Initiative?
Ja, wir sind eine Brancheninitiative von führenden Dienstleistern. Dazu gehören die Apleona, CBS, Dussmann, Engie, Geiger, Sodexo, Visag, Sasse und jetzt seit kurzem auch die Webego.
Also die Großen sozusagen.
Es gibt auch noch andere Große, aber ja. Und wir sind oft, sagen gerne, wir sind der Kleine unter den Großen, ja. Aber uns vereint eben ein klarer Wertekompass und unser Bekenntnis zur Qualität und Effizienz. Natürlich sind wir auch Wettbewerber am Markt, das ist ganz klar. Wir haben aber eben schon 2008 uns zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen gemeinsam etwas tun, um Klarheit zu schaffen, um die FM-Branche als das sichtbar zu machen, was sie nämlich eigentlich wirklich ist. Ein Jobmotor für 5 Millionen Menschen, der 6. stärkste Wirtschaftszweig in Deutschland mit einem BIP von 4,52% und der zentrale Erfolgsfaktor für Kosteneffizienz, Klimaschutz und Werterhalt von Immobilien und Infrastruktur. Und wir treten in den Dialog mit Politik und Gesellschaft, um genau hier diese Aufklärungsarbeit zu leisten.
Da ist der Podcast jetzt ein Teil davon. Sehr gut. Wenn wir das jetzt schon mal angerissen haben, Sie haben ja vorhin selbst gesagt, so beim Hausmeister hat man ein Bild im Kopf, wie er da die Mülltonne wegschiebt. Was sind denn die größten Veränderungen, die Sie so im Selbst- und im Fremdbild sehen? Innerhalb des Facility Managements?
Ich glaube gar nicht, dass sich da an dem Selbstbild so viel verändert hat. Denn unser Kerngeschäft, das Kerngeschäft integrierter FM-Dienstleister, wie es eben die Möglichmacherunternehmen sind, das war schon immer und bleibt auch weiterhin der Werterhalt und die Kostenoptimierung von Liegenschaften. Und so leisten eben unsere Unternehmen einen ganz wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Auftraggeber. Wir wissen ja alle, dass 80% der Betriebskosten, der Kosten eines Gebäudes und auch 80% der CO2-Emissionen während der Gebäude- und Nutzungsphase, während der Betriebsphase anfallen. Und was sich natürlich schon ein wenig verändert hat, ist die zunehmenden Anforderungen an das Energiemanagement, die wir heute im Facility Management sehen. Da müssen wir beobachten, analysieren, optimieren und dann auch diese Daten schon aufbereiten für das ESG-Reporting. Und wer da dann als Dienstleister liefern kann, der wird auch zum gefragten Lösungspartner.
Ja, aber damit ist ja aber verbunden, gerade mit ESG, mit künstlicher Intelligenz. Früher gab es eine Excel-Tabelle, wo ich übertreibe, 5 Daten drin standen. Heute gibt es ja Millionen von Daten über ein Gebäude. Damit ändert sich ja aber auch das Berufsbild.
Vollkommen richtig, ja. Also wir haben heute ganz andere Anforderungen, die wir an die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden stellen. Wir haben digitale End-to-End-Steuerung von FM-Prozessen. Wir haben app-gesteuerte Prozesssteuerung. Wir haben Energiemanagement mit KI-Anwendungen. In der Reinigung setzen wir Robotik ein. Die Mitarbeitenden müssen also auf diese ganzen modernen Techniken vorbereitet werden. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe der großen Unternehmen, Dienstleister, ihre Mitarbeitenden auch ständig weiterzubilden und an diese Technologien heranzuführen. Bei uns allein im Unternehmen, es ist in den letzten Jahren so gewesen, dass im Durchschnitt die Mitarbeitenden 3 Stunden pro Jahr mehr an Schulungen zugewiesen bekommen haben und teilnehmen konnten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Was aber natürlich sowieso schon stattgefunden hat, ist in den klassischen Handwerksausbildungen, wo wir auch viele Menschen herrekrutieren. Wir haben ja Kälte-Klimatechniker, Elektroniker, MSR-Regeltechniker, Energiemanager. All diese Berufe finden ja bei uns ihr Zuhause. Also über 60 Berufsbilder sind das, die wir vereinen. Die sind ja gerade die Handwerksberufe auch in den letzten Jahren schon sehr digital in ihren Lehrplänen geworden.
Ist das so, ja?
Das ist so. Also es gibt ja verschiedene Elektroberufe, 6 Elektroberufe, und das ist überall schon so, dass auch da Programmieren mit dabei ist. Also ein Elektriker ist heute oft schon, damit er die Gebäudeleittechnik auch wirklich verstehen kann und umsetzen kann, nutzen kann, schon mehr ein Programmierer in gewissen Bereichen geworden. Also da hat sich viel verändert. Was uns immer noch fehlt im Facility Management ist allerdings ein wirklich passgenauer Ausbildungsberuf für FM Allrounder. Und auch da setzen sich die Möglichmacher seit Jahren für ein, um hier wirklich Menschen schon, junge Menschen schon einen klaren Weg in ein datengetriebenes, zukunftsorientierten Beruf aufzuzeigen und zu ermöglichen.
Der würde dann wie heißen, dieser Beruf?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Überhaupt, wie das gesamte Berufsbildungsverfahren eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Als Arbeitstitel steht mal im Raum die Fachkraft für Gebäudeinfrastrukturbetrieb. Aber ich glaube, dass dieser Begriff ist noch nicht so zündend, dass wir damit
die jungen Menschen klingt jetzt nicht so sexy
hinter dem Ofen hervorlocken. Aber da gibt es noch Diskussionen und das ist, wie gesagt, im Moment nur ein Arbeitstitel. Aber die Inhalte und die Bedarfe für so einen Beruf, die sind schon klar abgesteckt und werden von den verschiedenen Partnern im Berufsbildungssystem diskutiert erarbeitet.
Okay. Wie steht es denn um die Vergabeprozesse? Das ist ja auch immer, wird ja sehr gern diskutiert. Zum Beispiel, wenn wir über modulares Bauen reden, die dann immer sagen, man kann das, also die Vergleichbarkeit fehlt einfach. Deshalb verlieren sie dann auch oft in Vergabeprozessen. Wie sieht das im Facility Management aus?
Ja, im Facility Management spüren wir da ganz klar zwei Trends, die alle mit New Work zusammenhängen an und für sich. Das eine ist die höhere Volatilität in der Nutzung von Immobilien. Also die erfordert einfach mehr Flexibilität auf Diensten, auf der Dienstleisterseite. Wenn ein Gebäude, eine Büroimmobilie jetzt mit Homeoffice-Lösungen nicht mehr so viel genutzt wird, dann verändert sich ja da vieles im Leistungsumfang. Also diese Volatilität spüren wir sehr und müssen darauf eingehen. Und das Zweite ist, dass die Auftraggeber sehr stark jetzt ihre Dienstleister konsolidieren möchten. Also sie möchten an und für sich wenigere Partner, die gesamten Gebäudebetrieb für sie abdecken können, mit allen Dienstleistungen, mit allen Facetten, und zwar einerseits alles, was an Leistung zu erbringen ist, auch erbringen, ausführen, aber auch steuern und managen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele der großen Unternehmen auch selber unter Personalmangel zu leiden haben und dass diese Kremabteilungen auch überall ein bisschen zusammenschrumpfen. Und da sucht man sich natürlich Partner, die das für einen übernehmen können. Diese Anforderungen, die wir jetzt spüren unter New Work, brauchen aber natürlich unbedingt neue Vertragsmodelle. Also mit den starren Leistungsverzeichnissen, wie wir sie früher gekannt haben, oder auch den relativ kurzen Ausschreibungszeiten von 3 Jahren plus 2, da kommen wir nicht weiter. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Unseren Erfahrungen nach ist es so, dass wirklich erfolgreiche Partnerschaften immer dann entstehen, wenn man sich frühzeitig zusammen an einen Tisch setzt, also Auftraggeberseite und Dienstleister, und dann ein gemeinsames Konzept entwickelt, was zum Budget des Kunden passen muss. Und was ich auch nur empfehlen kann, im Idealfall sollten dann auch die IT- und die HR-Abteilung mit am Tisch sitzen, nicht nur Einkauf- und Krem-Abteilung. Denn in der IT und im HR sitzen genau die Menschen, die ihre eigenen Unternehmen kennen. Wie ist die Nutzung? Wie sind die Sicherheitsbedürfnisse eines Unternehmens? Ganz häufig kommt es bei uns vor, wir haben ein super Konzept und dann wollen wir es implementieren. Und dann kommen die Herausforderungen, nein, mit Robotik, das könnt ihr hier gar nicht einsetzen und. Also diese Parteien gehören frühzeitig miteinander an den Tisch, um diese neuen Vertragsmodelle gemeinsam zu entwickeln. Und was dann aber noch ganz wichtig ist zum Abschluss, ist, wenn man so ein ausgeklügeltes System dann auf dem Tisch liegen hat und starten möchte, schon, dann sollte auf gar keinen Fall noch am Schluss ein E-Bidding nachgeschoben werden, denn das zerschießt das ganze Konzept, dann war alle Arbeit im Vorhinein hinfällig an und für sich.
Okay, also ich hab jetzt mitgenommen, also auch der Auftraggeber sucht einen Allrounder und Sie wollen Allrounder ausbilden, also alles wird Allrounder. Also alles wird komplexer und umfassender sozusagen.
Da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Der Auftraggeber so braucht natürlich die Spezialisten für seine verschiedenen Gewerke. Er möchte aber gerne,
alles aus einer Hand,
nicht nur die Infrastrukturleistung an ein Reinigungsunternehmen vergeben und die Wartung seiner Kälte-Klimaanlagen an ein Technikunternehmen. Er sucht einen Partner, der seine Liegenschaft, sein ganzes Gebäude von A bis Z, von der Eingangsempfangspersonal über die Reinigung bis hin zur Spezialwartung seiner Pumpen und Anlagen abbilden kann. Und da möchte er dann auch gerne einen Ansprechpartner, dieses berühmte One Face to the Customer.
Und bedeutet das denn dann aber, dass so kleine, sage ich jetzt mal, Reinigungsfirmen, die jetzt früher diesen Job gemacht haben, automatisch wegfallen? Gibt es die irgendwann nicht mehr aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es gibt immer für alles einen Bedarf. Wir müssen gucken, von welchen Kunden, von welchen Ansprüchen, von welchen Erwartungen wir halten. Das sieht man ja am besten auch schon jetzt in unserem Verbund der Möglichmacherunternehmen. Da gibt es ja auch ganz große Player und eher mittelständisch geprägte Unternehmen. Und ich denke, die Mittelständler, die stehen für oft passgenaue Lösungen und einen unmittelbaren schnellen Kundenkontakt, wohingegen die großen Player natürlich durch ihre starke Präsenz, flächendeckende Präsenz überzeugen. Also wenn ein großes Unternehmen europaweit ausschreibt, dann kommen nicht mehr so viele in Frage. Und ich glaube, so verteilt sich der Markt. Es wird für alle Anbieter eine Nische geben, wo sie gut unterwegs sind. Wichtig, denke ich, immer nur ist, dass die Mentalität, der Mindset zusammenpassen muss. Dann funktioniert's.
Okay. Ich habe im Vorlauf zu unserem Gespräch ein bisschen geguckt und unter anderem auch ein paar Dinge zur Jahrespressekonferenz der Dr. Sasse-Gruppe gefunden. Da spielte unter anderem ein KI-Pilotprojekt, Achtung zur bedarfsgerechten Reinigung am Flughafen München, eine Rolle, die Ihr Unternehmen initiiert hat. Können Sie ganz kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, gerne. Das war eine spannende Geschichte. Ja, wir haben gemeinsam mit der Unternehmertum hier in München, das ist ja eines der größten Innovationszentren, Gründerzentren in Europa, zusammen mit der Unternehmertum und dem Flughafen München eben dieses Projekt gestartet und eine App entwickelt zur, ja, Ad-hoc-Reinigungsanforderungen. Und das Ziel dabei war es natürlich, langfristig für unseren Kunden in Flughafen München Kostenvorteile zu sichern und gleichzeitig aber natürlich auch die Reinigungsqualität auf einem sehr guten Level anzuheben, gerade bei stark schwankendem Passagieraufkommen. Also ich gebe ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, den Flughafen, verspätete Abflüge, die Gates sind überfüllt. Wie sehen da die Mülleimer auf? Quellen über, die Waschräume sind stark frequentiert. Und unsere App, die verknüpft jetzt die Echtzeitflugdaten und disponiert unsere Reinigungskräfte gezielt in diese Bereiche mit dem hohen Arbeitsaufkommen. Und die Mitarbeiter erhalten die ihre Aufgaben oder Tickets, wie wir das nennen, direkt in ihrer Landessprache auf Smartphone, führen dann ihre Tätigkeit aus und dokumentieren mit einem Video die Erledigung dieser Tätigkeit.
Und das Video laden Sie in dieser App wieder hoch und
richtig,
damit weiß die App?
Die KI, die jetzt dahinter liegt, kann jetzt beurteilen, ob der Job richtig ausgeführt wurde oder ob noch irgendwelche Mängel bestehen. Und erst wenn die KI sagt, ja, es ist alles zu dem vereinbarten Qualitätsstandard erfüllt worden, dann können wir dieses Ticket, kann die Reinigungskraft dieses Ticket schließen und wir und auch natürlich unser Auftraggeber, wenn er möchte, mit Stichprobenkontrollen, kann sich jederzeit in Echtzeit ein Bild davon verschaffen, wie es jetzt dort aussieht.
Und das funktioniert auch? Also weil Pilotprojekt klingt ja immer so, dass das nur mal so kurz getestet wird.
Wir haben das jetzt 3 Monate lang eben mit dem ganzen Team gemeinsam entwickelt und es ist erfolgreich. Wir setzen es jetzt um, auch also wir bauen es noch weiter aus. Es werden noch andere Features wie Gamification und so weiter eingebaut, damit auch die Reinigungskräfte noch motivierter sind, auch diese Videos zu nutzen. Es geht immer noch weiter, aber wir rollen es aus in andere Reinigungsbereiche. Bereich und sogar auch im technischen Bereich.
Okay, und das ist für Sie ein Konzept für die Zukunft, wenn Sie so nach vorn schauen?
Auf alle Fälle, denn es, wie gesagt, das ist ein ganz kostenrelevantes Thema, weil dadurch Auftraggeber natürlich ihr eigenes Kontrollpersonal auch einsparen können oder anders einsetzen können. Und alles, was zur Kostenoptimierung beiträgt und gleichzeitig natürlich die Qualität sichert, ist die Zukunft.
Mhm. Jetzt haben wir ja einen schon sehr großen Hype zum Beispiel bei Rechenzentren. Da kann man ja jetzt auch nicht einfach mit dem Schrupper und mit dem Eimer Wasser so reingehen. Sie erwähnten auch gerade bis hinein in die Technik. Ist das damit gemeint? Also auch so komplexe Immobilien wie eben ein Rechenzentrum, wie eine Chipfabrik oder ja, was auch immer Ihnen einfällt.
Vollkommen richtig. Ja, Sie sagen es genau. Also wir Möglichmacher, wir müssen uns ja immer in die Abläufe und Besonderheiten unserer jeweiligen Auftraggeber, also deren Industrien, deren Anforderungen hineindenken und dann die passenden FM-Lösungen auch ermöglichen. Und im Aviation ist es eben der Passagierkomfort oder Chipfabriken und Pharmaindustrie, da sind es besonders hohe Standards für die Reinraumhygiene und im Rechenzentrum sind es wieder andere Themen zu Sicherheit und Stabilität, dass die Technik einwandfrei läuft und kann es nicht zu Ausfällen in der Technik im Rechenzentrum kommt. Aber das müssen wir eben erkennen. Da müssen wir Menschen haben, die Freude daran haben, mitzudenken, sich hineinzudenken in diese anderen Industrien, die mitgestalten wollen, die Lösungen präsentieren wollen. Und das ist dann auch genau dieses Abwechslungsreiche im Facility Management. Menschen, die Spaß an sowas haben, die finden genau in unserer Branche dann auch ein ansprechendes Betätigungsfeld, wo sie was gestalten können, wo sie wirklich Purpose in ihrer Arbeit finden, also diese Sinnhaftigkeit in der Arbeit, die ist da vollgegeben.
Was uns ja dann wieder dazu führt, was wir am Anfang hatten, Sie haben gesagt, 3 Stunden hat bei Ihnen im Unternehmen der Mitarbeiter mehr Weiterbildung. Wie sieht es denn in der Branche mit Fachkräftemangel tatsächlich aus? Wir haben die Ausbildung schon angesprochen.
Ja, ich meine ganz klar, der demografische Wandel, der trifft uns alle und macht sich natürlich auch in unserer Industrie deutlich bemerkbar. Jedes Jahr scheiden ja 400.000 Menschen mehr aus dem Arbeitsprozess aus, als wieder in den Arbeitsmarkt nachströmen. Und gleichzeitig fehlen uns ja die geeigneten Rahmenbedingungen auch, um eben auch gerade Frauen oder ältere Beschäftigte oder auch Geflüchtete sinnvoll zu integrieren. Und genau da suchen auch wir Möglichmacher das Gespräch mit der Politik. Also das ist ein wichtiges Thema. Für unsere Teams bedeutet das natürlich, dass wir immer weniger werden, dass die Anforderungen für die Mitarbeiter sehr komplex werden. Aber da gibt uns natürlich auch wieder der technologische Fortschritt irgendwie Hoffnung. Zum Beispiel, wenn ich wieder zur Reinigung zurückgehe, da werden in wenigen Jahren schon Reinigungsroboter im Einsatz sein, die wirklich auch komplexe Aufgaben übernehmen können, Bereiche wie Waschräume dann auch reinigen können. Im Moment haben wir ja nur die Roboter am Boden, aber auch in der Vertikalen gibt es tolle Entwicklungen. Und vorhin die Gebäudeleittechnik hatte ich ja schon angesprochen. Da gibt es auch ganz andere Dinge, wie man jetzt Auswertungen fahren kann und dadurch natürlich eine Arbeitserleichterung auch verspüren kann. Also auf den Punkt gebracht, denke ich, wird sein, dass immer weniger Menschen zunehmend komplexere Aufgaben übernehmen werden und dass die monotonen und eher körperlich belastenden Tätigkeiten dann eben von Robotern oder Technologie, KI übernommen werden.
Okay, was ja jetzt für mich total positiv klingt.
Ja.
weil ja immer oft so die Angst geschürt wird vor KI, aber da ist es ja genau schwere körperliche Arbeit.
Also unser Thema ist es eher, dass wir nicht genügend Menschen bekommen, die auch gerade in diesen Einfachbereichen im Niedriglohnsektor diese Aufgaben übernehmen wollen. Und da sind wir sehr dankbar, wenn wir technologische Unterstützung haben. Deswegen fällt jetzt für keinen einen Arbeitsplatz weg. Und wir können eher interessantere Arbeitsplätze bieten und eben aus diesem anfangs genannten Klischee doch rauskommen.
Sie sind in Ihrem Unternehmen, korrigieren Sie mich bitte, für HR verantwortlich, richtig?
Richtig.
Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, auf der Homepage hat das Unternehmen ungefähr 10.000 Menschen aus 90 Nationen. Wow, gewaltige Zahlen. Worauf kommt es denn an bei der
Integration von so vielen Nationen. Wie hält man die denn zusammen? Ist es wichtig, dass die ein Team sind, dass die miteinander arbeiten? Oder sind wir schon auf dem Weg dazu, dass jeder so für sich, Sie sprachen mit von dem Beispiel App sozusagen, eher mit der App kommunizieren als mit ihrer Kollegin nebenan?
Ja, also das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Wie integriert man oder wie findet man zusammen im Unternehmen mit so vielen Nationalitäten? Ich denke, da spielt eine ganz wichtige Rolle eine Führungskultur. Und ich kann jetzt da in erster Linie natürlich von unserem Unternehmen sprechen. Wir haben ja eine sehr ausgeprägte familiengeführte, werteorientierte Führungskultur und Firmenkultur. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man über die Führungskräfte diese Werte vermittelt. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was die Möglichmacherunternehmen im Ansatz alle eint, das ist dieser Wertekodex, den ich anfangs angesprochen hatte, dieses Hinschauen auf die Menschen, die Vielfalt der Menschen respektieren und die Tätigkeiten, die hier alle anfallen, auch respektieren. Und dass jetzt alle nur noch mit ihren Apps arbeiten und nicht mehr den Blick für den Kollegen haben, das denke ich, ist auch im Facility Management nicht die Realität. Das ist eine Gemeinschaftsleistung, dass wirklich nur durch das Zusammenspiel verschiedener Berufe, verschiedener Wissensträger, Know-how-Träger, können wir so eine komplexe Liegenschaft wirklich am Laufen halten.
Ist die Amtssprache der Dr. Sasse-Gruppe, ist das Deutsch oder ist das Englisch? Also 90 Nationen stelle ich mir jetzt schon komplex vor.
Ja, wir sprechen schon Deutsch. Und viele unserer Auftraggeber wünschen sich natürlich auch, dass das bei ihnen eingesetzte Personal Deutsch spricht. Mhm. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir müssen auch gewisse an der einen oder anderen Stelle bereit sein, da Kompromisse zu machen, wenn wir wollen, dass das Personal, was wir zur Verfügung haben, auch wirklich genau weiß, was wir jetzt wollen, die Arbeitsanweisungen verstehen. Und da hilft uns natürlich Digitalisierung, appgesteuertes Arbeiten, weil wir hier heutzutage mit den Sprachmodellen natürlich in jeder Sprache die Mitarbeiter auch erreichen können.
Mhm. Bei 10.000, also einem 10.000 Menschen umfassenden Team, gehe ich davon aus, dass Sie deutschlandweit unterwegs sind?
Wir sind deutschlandweit unterwegs, aber auch in Österreich, in Großbritannien. Und wir sind auch in anderen Ländern aktiv. Dazu gehört Bulgarien, auch der asiatische Raum. Singapur ist etwas, wo wir zunehmend Fuß fassen. Also auch in Zukunft werden wir noch weiter internationalisieren, aber das sind so unsere Hauptstandpunkte.
Ja, beeindruckende Zahl auch, 345 Milliarden Euro Umsatz.
Oh, 2000. Millionen, da muss ich hier gucken.
Millionen, ja, Entschuldigung. Ja. Millionen, Entschuldigung. Es geht ja auch immer weiter, beeindruckend bei Ihnen. Sie sind eigentlich Ärztin, las ich in der Vorbereitung. Wie sind Sie denn in das, also ist das die Familienverpflichtung? Oder, also HR könnte man jetzt auch sagen, hat ein bisschen was mit Arzt, Medizin zu tun, ich weiß es nicht.
Ja, so könnte man es sagen. Also ich würde mal so sagen, Menschen und auch Gebäude brauchen ja gute Pflege. Und da ist vielleicht so eine kleine Verbindung. Ja, aber natürlich, ich bin, mein Mann hat 1976 das Unternehmen gegründet. Und ich bin dann später als junge Ärztin, als wir uns kennenlernten, habe ich natürlich Berührung mit der Branche, mit dem Unternehmen bekommen. Und habe dann schnell festgestellt, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, Dienst am Menschen zu leisten in einer anderen Form, nämlich in Form eines Services, der absolut notwendig ist, aber den die meisten Menschen überhaupt nicht wahrnehmen. Und nachdem ich dann hier ein Tätigkeitsfeld in dem Bereich HR gefunden habe, wo ich genau hier was fürs Unternehmen bewegen kann. Also es war mir sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen und das Unternehmen weiter zu stärken und voranzubringen, habe ich dann hier meine berufliche Heimat gefunden und bin sehr zufrieden.
Das haben Sie aber jetzt gerade sehr schön ausgedrückt. Fand ich jetzt sehr schön. Bei der Vorbereitung ist mir auch aufgefallen, auch darüber möchte ich ganz kurz mit Ihnen sprechen oder darauf herumzureiten. Der Vorstand ist ja sehr weiblich besetzt. Im Team liegt die Frauenquote bei 51%. Jetzt könnte man dann irgendwie sagen, ja, okay, das ist halt vielleicht dann so. wenn wir jetzt bei Reinigungskräften vom Klischee ausgehen, dass es oft viele Frauen sind. Aber das ist ja, glaube ich, erstens nicht Ihr Anspruch und zweitens auch nicht die ganze Wahrheit, oder?
Ja, also diese Zahl mit den 51%, das ist wirklich für das Gesamtunternehmen. Und Sie haben vollkommen recht, da sind die Reinigungskräfte, traditionell sind das Frauen in erster Linie, die schlagen dann natürlich zu Buche. Aber die andere Zahl, auf die wir eigentlich besonders stolz sind, ist, dass wir 49% Frauen im mittleren Management haben. Und das ist natürlich schon etwas, das durch den vierköpfigen weiblichen Vorstand getriggert wird. Aber nicht nur, das war auch schon vorher so, als noch die erste Generation komplett am Ruder war. Mein Mann hat schon immer sich für das Thema Frauen auch sehr engagiert. Ich denke, was bei uns der Fall ist, ist, wir haben keine One-Fits-All-Lösung, sondern wir versuchen sehr genau hinzuschauen, was die Betreffenden für Lösungen brauchen, also natürlich mit den Führungskräften, und suchen dann einfach nach Lösungen, die für Menschen praktikabel sind, damit Familie und Arbeiten eben unter einen Hut gebracht werden kann. Und das gilt jetzt nicht nur für Frauen, das gilt für alle unsere Beschäftigten.
Mhm. Und im Vorstand, erklären Sie mal ganz kurz, dass ich glaube, alle haben den Nachnamen Sasse, oder?
Also das ist nicht ganz.
Gut, der Großteil.
Genau. Also wir leiten ja heute, mein Mann hat eben vor 4 Jahren das Unternehmen an seine 2 Töchter übergeben. Und wir leiten heute in einem vierköpfigen weiblichen Vorstand 3 mit dem Namen Sasse und eine langjährige Kollegin, die eigentlich schon quasi zur Familie gehört, leiten wir unser Unternehmen und arbeiten da sehr vertrauensvoll zusammen.
Okay, sehr schön. Erklären Sie mir doch mal, wie das geht. Wir lesen sehr oft von Unternehmern, die aufgeben, weil sie sagen, ich finde keine Nachfolge, also oder Nachfolger, Nachfolgerin. Wie haben Sie das gemacht? So Schritt für Schritt, peu à peu, war das schon immer klar, dass das genau so wird, dass die Töchter das übernehmen?
Ja.
Oder ist es ein Weg?
Es ist auf jeden Fall ein Weg. Also, und eine Anleitung, wie das genau funktionieren kann, kann man auch, glaube ich, gar nicht geben, kann ich nicht geben. Denn ich denke, es ist schon ein Glücksfall, wenn also die nachfolgende Generation wirklich aus eigenem Antrieb das Unternehmen übernehmen möchte. Aber was wir schon gemacht haben und auch sehr frühzeitig war, dass wir unsere Töchter an unserem Leben als Unternehmer haben teilnehmen lassen. Das war nie so eine Blackbox, was machen die Eltern? Und dann wird nicht darüber geredet und dann irgendwann wird gefragt, möchtest du mal das Unternehmen übernehmen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Mein Mann und mir war das eigentlich immer schon klar, dass wir den Töchtern zeigen müssen, dass das Unternehmen ja ein Organismus ist, der lebt. Also mit den Mitarbeitenden, mit den Kunden, mit den sich verändernden Märkten, dass sie da frühzeitig rangeführt wurden und schon teilhaben konnten. Und nur dann, glaube ich, sind Nachfolger, Nachfolgerinnen auch dann in der Lage, wirklich zu beurteilen, weil sie einfach eine Kenntnis schon haben, ob sie diese Verantwortung übernehmen wollen.
Und Generationenkonflikt gibt es dann auch nicht?
Ich glaube, der Druck bei meinem Mann nicht, wie soll ich das jetzt sagen, zum Scheitern verurteilt zu sein, war so groß, dass er sich als Gründer dann auch manchmal vielleicht auf die Zunge beißt oder gebissen hat, um hier kein, ja, nicht sozusagen in falsches Fahrwasser zu geraten. Also es gibt sehr viele Beispiele, die man immer wieder sieht, wo eben so eine Übergabe nicht so gut funktioniert, weil vielleicht ein starker Gründer, ein starker Patriarch nicht loslassen kann. Und solche Beispiele hatte er bis hin zum britischen Königshaus sehr klar vor Augen und hat gesagt, nein, diesen Fehler möchte ich nicht machen.
So, jetzt haben wir auch noch das britische Königshaus abgehandelt. Dr. Christine Sasse, ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr für den Einblick in Ihre Initiative, in den Einblick in Ihr Unternehmen und freue mich auf folgende Gespräche mit Ihnen.
Ich danke auch sehr herzlich. Danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.